Als die Menschen noch mitten im Nachkriegselend der späten 40er Jahre steckten, fürchteten nicht wenige, ein dritter Weltkrieg stünde unmittelbar bevor. Tatsächlich gab es die reale Gefahr. Und in Christian Torklers Roman »Der Platz an der Sonne« geschieht nun das, was der Welt damals und bisher erspart blieb. Während der Blockade und der Luftbrücke in Berlin schlägt der Kalte Krieg in einen heißen um.
Zuerst haben die Sowjets geglaubt, die Amerikaner schaffen das nie, nur aus der Luft. Aber damit lagen sie falsch. Und deshalb haben sie begonnen, die Flüge zu stören. Das lief zunächst mehr oder weniger glimpflich ab. Bis zum 18. Oktober 1948. An diesem Tag hat ein russischer Jäger eine amerikanische Transportmaschine angegriffen und wurde deshalb von den Amerikanern abgeschossen. Die haben es dabei belassen, der sowjetische Kommandeur allerdings nicht. Als Rache hat er befohlen, den Flughafen Tempelhof anzugreifen. Zur Vergeltung haben die Amerikaner sowjetische Stützpunkte in der Ostzone angegriffen. Darauf hat Stalin die gesamte Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt.
Bis 1961 dauert der Krieg und am Ende ist Europa ein verheertes Gebiet, das in vielen Aspekten den scheiternden Staaten Afrikas gleicht. Umgekehrt aber ist Afrika in Christian Torklers Roman inzwischen auch ökonomisch zum Platz an der Sonne geworden, zu einer Wohlstandszone, wo sich jeder, der in Europa vom besseren Leben träumt, hinsehnt. Verkehrte Welt, das ist die Grundidee des Romans. 1978 wird der Ich-Erzähler Joshua Brenner in Berlin geboren, der Hauptstadt der neuen Preußischen Republik, einem von sechs Staaten des ruinierten und zersplitterten Deutschland. Diktatorisch regiert von der nationaldemokratischen Preußischen Arbeiterpartei unter einem gewissen Oberst August Kroll. Die Lebenswelt, in die wir mit Joshua als Leser hineinwachsen, ist ein merkwürdiges und dicht beschriebenes Gemisch aus schäbigem Mietskasernen-Berlin mit Plumpsklos in den Hinterhöfen, DDR-Tristesse und einer postapokalyptischen Welt, die den eigenen Zivilisationsverlust nur aus den Erzählungen der Altvorderen erkennt. Die Stadt ähnelt einer übervölkerten Drittweltmetropole. Joshua Brenner versucht, sich an diesem Unglücksort ein bisschen Lebensglück zu erkämpfen. Er schuftet als Hilfsarbeiter, fährt Taxi, heiratet, wird Vater eines Sohnes. Schließlich will er sich selbstständig machen mit einer Kneipe. Eine Wirtschaft in der Mangelwirtschaft, das scheint ihm eine gute Idee. Aber vor den Bierausschank haben die Götter die Bürokratie gesetzt. Offenbar das Einzige, was in Krolls kleptokratischer Diktatur kräftig gedeiht.
»Nun habe ich 3 Monate Zeit, um den Rest zu besorgen. Das wird ja wohl zu schaffen sein.« »Ja«, sagt der Mann im preußischen Ministerium für Volksgesundheit am nächsten Tag und streicht die Zeitung glatt. »Ich erinnere mich an Sie, natürlich. Aber das dauert noch. Wir können ja auch nicht hexen.« »Was denken Sie denn, so ganz unverbindlich, zu wann könnte das was werden?« Er schiebt die Zeitung beiseite und beugt sich über den Kalender. »Also, dieses Jahr wird das nichts mehr.« »Aber der September hat gerade erst angefangen, und das können Sie jetzt schon. Wollen Sie mich über meinen Kalender belehren? Oder vielleicht darüber, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Nur zu. Entschuldigung, ich wollte wirklich nicht. Naja, allerdings«, sagte er und lehnt sich zurück, »etwas gäbe es schon, was Sie tun können, um den Prozess zu beschleunigen.« »Aha, und an was haben Sie da gedacht?« »Sie können den Nächsten reinschicken.«
Ausgestattet mit dem unermüdlichen Wagemut eines Schelmenromanhelden gelingt es Joshua schließlich, sein selbst zurechtgezimmertes Lokal zu eröffnen. Mit einer offenbar stark vermissten Getränkespezialität aus besseren Zeiten, der Berliner Weißen, macht er gute Geschäfte, die allerdings bald die Schutzgeldmafia auf den Plan rufen. Bei mehreren Besuchen bringt sie ihre parasitären Interessen nachdrücklich zur Geltung. So kommt Joshua immer wieder vom Regen in die Traufe. Geschunden, ausgebeutet, überarbeitet, betrogen. Und dann zerbricht noch seine Ehe, stirbt sein einziger Sohn. Schließlich geht auch das Lokal in Flammen auf. Brandstiftung. Die Versicherung weigert sich zu zahlen. Nun reicht es dem Stehaufmännchen. Er zieht die Lehre aus all den Fehlschlägen. Es gibt kein richtiges Leben im Grundfalschen. Joshua fasst den Entschluss, sich nach Afrika durchzuschlagen, um dort ein neues Leben anzufangen. Die zweite Hälfte des Romans erzählt die Geschichte seiner mehrere Jahre dauernden, überaus schikanösen Flucht. Freunde sterben an seiner Seite, er wird von korrupten Milizen erpresst und gefoltert. Schließlich gelingt die Überfahrt nach Tunesien, aber dort wird Joshua als illegaler Migrant aufgegriffen und nach Sizilien zurückverfrachtet, wo er in Schwefelgruben Sklavenarbeit leisten muss. Endlich klappt ein zweiter Versuch, nachdem er, hier wird's melodramatisch, die Tochter eines Mafiabosses vor dem Ertrinken gerettet hat. Während der europäische Niedergang knapp, aber plausibel begründet wird, bietet der Roman keinerlei Erklärung für die prächtige Entwicklung Afrikas. Sie wird einfach behauptet, nach dem Motto, es könnte ja auch alles genau andersherum sein. Auch die imperialistische Ausbeutung, auf die der Titel »Der Platz an der Sonne« mit dem Verweis auf die deutsche Kolonialpolitik anspielt. Das ist eine erhebliche Schwäche der Konstruktion. Auch die Idee, die heutige Migration einfach in die Gegenrichtung laufen zu lassen, ist nicht sonderlich originell. Kürzlich erst gab es einen Fernsehfilm, der dergleichen in Szene gesetzt hat. Vor allem wirkt die Ausführung im Roman sehr mechanisch. Die spätestens seit 2015 in den Medien dauerpräsenten Fluchtgeschichten werden mit all ihren bekannten Beschwernissen und Schreckensdetails einfach spiegelverkehrt erzählt. Etwa bei der Problematik des Schlepperwesens, wenn es um die lebensgefährliche Überquerung der Alpen geht.
»Du hast recht«, sagt Achim. »Es ist nicht schwer, einen Schlepper zu finden. Im Gegenteil, die finden dich. Aber es ist verdammt schwer, den richtigen Schlepper zu finden, verstehst du? Für jeden von uns, der vor oder in den Bergen geschnappt wird, kriegen die Grenzer eine Kopfprämie. Deshalb muss der Schlepper nicht nur die Berge kennen, sondern auch genau wissen, wen man wie bestechen kann und wen nicht, verstehst du? Das Gemeine ist, dass manche Schlepper gemeinsame Sache mit den Bullen machen. Die kassieren die Kohle erst von dir und anschließend liefern sie dich ab und teilen sich die Prämie mit den Grenzern. Das passiert immer wieder.«
Auch in Afrika nimmt es kein gutes Ende mit Joshua Brenner. Für einen armen, unerwünschten Teufel wie Joshua ist kein Platz an der Sonne vorgesehen. Leider wird Torklas Erzählweise ungeachtet der Länge des Romans immer kurzatmiger, reiht hastig Episode an Episode und schlägt dabei doch immer wieder den gleichen Ton und Tenor an. Überhaupt der Ton. Die Sprache, die der Ich-Erzähler in seiner Lebensbeichte schreibt, ist ein von mündlicher Rede geprägter Simpelstil, gewürzt durch ein bisschen Berliner Mundart und viele Vulgarismen. Der Argot einer auf den Hund gekommenen Welt. Damit es ein bisschen feiner und lebensweiser wirkt, streut Joshua bei jeder Gelegenheit abgedroschene Spruchweisheiten ein, die offenbar für eine letzte Schwundform von Bildung einstehen sollen. Es ist ein sicher gewollt, platter oder plattgemachter Stil, der sich zwar als passend für den postapokalyptischen Bewusstseinszustand legitimieren lässt, über 600 Seiten aber penetrant wirkt, zumal der Autor an keiner Stelle zu erkennen gibt, dass er auch über andere Register verfügt. Schade, denn in der ersten Hälfte entwickelt dieser ambitionierte Debütroman als Erzählung eines alternativen Geschichtsverlaufs durchaus dunkle Faszination.